Es ist schon wieder so weit, meine Freunde. Kaum hat es begonnen, ist schon wieder zu Ende. So ist es. Ich habe heute junge Männer gesehen. Und dann habe ich gedacht, die dürfen ihr Geburtsdatum noch sagen. Freunde, wenn man so jung ist, ist das Leben noch lang. Das sind Jahrzehnte, die sind dann noch vor einem. Und dann plötzlich ist man so in der Mitte des Lebens. Ich erinnere mich noch ganz genau, da habe ich gedacht, na, also jetzt ungefähr ist das die Hälfte, ne? Ja, und dann nachher plötzlich geht es immer weiter und so schnell und wirklich, wie die Bibel sagt, ich werde nicht müde, das zu sehen. Dieses wunderbare Wort, es ist, als flögen wir davon. Oder wie dieser Strom, den ich erlebte, er fließt einfach. Ach, es ist kein Wildbach, es ist ein Strom und der fließt. Und Freunde, er endet im Meer. Und wir werden beim Herrn sein. Und das alle Tage, und da freue ich mich drauf, aus tiefstem Herzen. Ich habe gesagt, dass wir noch einige Exemplare Freunde haben draußen auf dem Ding. Ich habe, glaube ich, drei verschiedene Nummern. Nehmt sie doch mit und verteilt sie. Das ist eine gute Sache. Es wird nämlich ziemlich gut angenommen. Der Titel schon Freund ist etwas Besonderes und wir haben eine große Leserschaft, einen großen Zuspruch. Ich habe da auch ein feines Ehepaar kennengelernt heute Abend. Die sind durch den Freund, durch die Zeitschrift gekommen. Übrigens habe ich da in dieser Gegend viele, viele Adressen, da müssen wir mal darüber reden. Ich möchte, dass die regelmäßig unter das Wort Gottes kommen. Wisst ihr, Freunde, es ist so wichtig. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das Wort Gottes ist eine Medizin, ein Prophylaktikum, wie soll ich mich ausdrücken, Freunde? Es ist Kraft, Kraft für den Alltag. Ja, ich habe heute Abend ein besonderes Thema. Ich habe jetzt vorhin da, als ich auf meinem Stuhl saß, gedacht, ich habe schon oft diesen Melchisedek angesprochen in einer Predigt. Denn wisst ihr, es ist so interessant, wenn wir das wissen, unser Herr Jesus ist ein hoher Priester. Und das wird immer wieder unterstrichen, ein hoher Priester nach der Weise des Melchisedek. Ja, was ist das nun? Wir kennen den hohen Priester, das ist der Aaron. Aus dem Stamm Levi, Levitikus, da kamen die ganzen Priester her und jetzt ist da plötzlich etwas ganz anderes. Unser Herr Jesus Christus hat jetzt mit Aaron nichts zu tun, mit dem Stamm Levi nichts zu tun, denn er kommt aus dem Stamm Juda. Und jetzt ist er ein hoher Priester nach der Weise des Melchisedek. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt will ich tatsächlich einmal über diesen mysteriösen Mann sprechen. Ich schlage einmal das erste Buch Mose auf. Das Buch Genesis. Und stellt euch mal schon im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel, kommt dieser Mann vor. Mann, was sage ich? Dieser Priester Gottes, dieser besondere Mensch. In diesem Kapitel, Freunde, haben wir es wieder einmal mit Krieg zu tun. Krieg. Da sind fünf Könige, Die sind gegen 4 Könige. Und stellt euch mal vor, da kommt der König von Sodom vor und der König von Gomorra. Das war einmal eine ganz wunderbare Gegend dort unten, bevor das Salzmeer, das Tote Meer jetzt da ist. Und andere Meer. Und Freunde, man hat tatsächlich gefunden, dass es so viele Könige da gab. Zuerst hat man gesagt, ja, das ist wieder übertrieben, das gibt es gar nicht. Und jetzt hat die Archäologie, das ist das Interessante, hat jetzt gesehen, dass das Städte gewesen sind und dass die befestigt waren mit Mauern und dass da tatsächlich in so einer Stadt so ein Regent, ein König gewesen ist. Also jetzt waren die unter einem ganz bestimmten. Und von dem sind sie dann abgefallen, meine lieben Freunde. Und der hat sich das nicht bieten lassen wollen. Und jetzt war der Krieg mit einem Schlag wieder da. Aber ich möchte euch nicht langweilen mit diesen Namen. Wir haben die ganzen Namen von diesen Königen. Sondern ich möchte euch zeigen, wie das jetzt mit der Bibel zusammenhängt. Ich lese euch einmal im ersten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 12. Ein Verwandter von Abram, Lot, ein Sohn seines Bruders, dieser Lot, Freunde, der wohnte, Gott sei es geklagt, in Sodom. Was hat der Kerl in Sodom zu tun? Er saß dort sogar in der Eingangstür, im Tor. Aber die Bibel sagt, dass er mit den Sünden von Sodom und Gomorra nichts zu tun hatte, dass sie ihn quälten mit ihren Sünden und so weiter. Also er gehörte da nicht dabei. Aber er wohnte dort. Und jetzt bei diesem Krieg, weil er in Sodom wohnte, wurde er mit verschleppt, mitgegangen, mitgefangen. Und ich lese jetzt mit euch einmal diesen Vers 14, diesen Vers 12. Er wird also jetzt weggeführt. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte zu Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an. Meine Luther-Übersetzung sagt hier, dem Ausländer, besser dem Hebräer, der da wohnte im Heim des Amoriters Mamre, welcher ein Bruder war Eschkols und Agners. Diese waren mit Abram im Bunde, das war so ein militärisches Zusammengehen, das heißt, sie wollten sich verteidigen, wenn sie überfallen wurden. Und es geht das weiter jetzt. Als nun Abram hörte, dass sein Bruder, also der Sohn seines Bruders, gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318 in seinem Hause geboren oder irgendwie, und jagte ihnen nach bis gen Dan und teilte sich, fiel des Nachts über sie mit seinen Knechten. Freunde, ich sage euch, das war ein militärischer Unsinn, das war ja eine große Macht da. Aber, Freunde, Gott steuert die Kriege, das habe ich in diesen Tagen verkündigt. Und teilte sich, fiel des Nachts über sie mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis gen Hoba, das ist zur Linken der Stadt Damaskus, stellt euch mal vor, und brachte alle Habe wieder zurück. dazu auch Lot, seinen Bruder mit seiner Habe und mit den Frauen und das Volk. Als er nun wiederkam von der Schlacht des Kador Laomor, das war der starke König dort, und eben da waren einige unter seiner Fuchtel und die sind abgefallen und das hat dann diesen Krieg jetzt ausgelöst. Als er, Abram, wiederkam von der Schlacht des Kedor Laomor und der Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Feld, das Königstal heißt. Aber, jetzt kommt das göttliche Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor. Und er, dieser Melchisedek, war ein Priester Gottes des Höchsten. Stellt euch mal vor. Gott der Höchste, ich möchte diesen Namen einmal nennen, El Elyon. Freunde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit den Namen Gottes uns befassen. Also der höchste Gott, El Elyon. Und er war ein Priester von diesem höchsten Gott, von diesem El Elyon. Und segnete ihn, den Abram, und sprach: Gesegnet seist du, Abram, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat. Und demselben gab Abram den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Menschen, gib mir die Leute. Die Güter behalte du. Das ist typisch, gell? Meine lieben Freunde, ich kann euch nur das eine sagen. Dieser Abram, der wollte von diesem König von Sodom überhaupt nichts. Nicht einen Schuhriemen, sagt er ihm, möchte ich von dir annehmen. Nicht, dass du sagen kannst, du habest Abram reich gemacht. Also das war für ihn einfach ausgeschlossen, so etwas. Also Freunde, plötzlich war da dieser König von Salem, Melchisedek, Melech, das heißt König der Gerechtigkeit, Melchisedek. Aber er war nicht nur ein König der Gerechtigkeit, er war ein König von Salem. Und man ist sich eigentlich einig, dass das schon etwas mit Jerusalem zu tun hat. Salem, Shalom, Salam, er ist der König des Friedens. Und Freunde, die Archäologie hat wieder herausgefunden, dass damals schon ein Jerusalem, eine Stadt Salem existierte. Und das war der König davon. Eine ganz eigenartige Gestalt. Aber es ist wunderbar, wenn ich lese, wie er diesen Abram segnet. Freunde, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das hat auch ein Abram gewusst. Und das solltest auch du in deinem Leben wissen. Alles ist Gnade, alles ist Segen Gottes. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind göttliche Wahrheiten, die uns helfen in unserem täglichen Leben. Mit diesem Gott kannst du vorwärts gehen. Und mit diesem Gott kannst du es wagen. Ganz interessant. Also seht, Freunde, mit diesem Abram hat er nun zu tun. Dem gibt er den ganzen Zehnten von allem. Und Freunde, er ist ein König der Gerechtigkeit. Und König von Salem. Und jetzt kommt der Mensch uns schon wieder vor in einem Psalm. Ich bin ganz hell begeistert von diesem Psalm, Freunde. Und zwar, weil wir im Alten Bund nun plötzlich den Vater sehen und den Sohn. Es ist der Psalm 110, Freunde. Ich lese hier von Vers 1 an. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Was bedeutet das? Freunde, es gibt da zwei Herren. Der eine Herr spricht zum anderen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Herr wird das Zepter deines Reiches senden aus Zion. Herrsche über deine Feinde. Nach deinem Sieg wird dir dein Volk willig opfern, in heiligem Schmuck. Deine Kinder werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Das ist ein Schwur Gottes. Du bist ein Priester Gottes nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er wird ein großes Schlagen unter ihnen tun. Er wird zerschmettern das Haupt über große Lande. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Darum wird er das Haupt emporheben. Also da ist wieder ein Priester. Meine Freunde, das Gewaltige ist, dass wir in diesem Psalm zwei Herren haben. Der eine Herr spricht zum zweiten Herrn. Und es ist ein Psalm David. Freunde, er weiß jetzt, als Jude, er kommt aus dem Stamm Juda, und die Israelis heute noch, die kennen Jahwe, die kennen einen Gott. Aber schon im Alten Bund, meine lieben Freunde, sehen wir, dass es zwei gibt, nämlich den Vater und den Sohn. Und wir Neutestamentler, wir wissen, es gibt noch den Heiligen Geist, und der Heilige Geist, der verklärt uns den Sohn und erinnert uns an alles, was der Sohn gesagt hat. Meine Freunde, wir haben diesen Elohim, diesen Gott, diesen einen Gott, der sich uns offenbart als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Meine Lieben, ich habe da eine Diskussion gehabt mit einem Doktor der Theologie, und er wollte mit mir jetzt über Gott diskutieren und über die Jungfrau Maria, oder ob das eine junge Frau sei, hat er mit mir geredet, ob das nicht auch möglich sei, dass das nur eine junge Frau sei. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich möchte Ihnen jetzt den Sohn zeigen. Den Sohn. Und zwar in dieser wunderbaren Heiligen Schrift, in den Sprüchen. Freunde, wir haben die sogenannte Weisheitsliteratur in der Bibel. Salomo hat über 3000 Sprüche gesprochen. Dann haben wir das fantastische Buch der Prediger. Dann haben wir von ihm 2, 3 Psalmen. Dann haben wir, das gehört auch zu dieser Weisheitsliteratur, den Urpatienten Gottes, nämlich den Hiob. Und da ist eine solche Psychologie drin, Freunde, dass ich mich entschieden habe, jetzt in meiner nächsten Bibelfreizeit, da im Felsengrund, in Zafelstein, über die göttliche Psychologie und über die Weisheitsliteratur der Heiligen Schrift ein Seminar zu machen, eine ganze Woche lang. Ich spreche jeden Tag 2 Stunden, am Morgen eine und am Abend eine. Es ist eine solche Weisheit da drin, Freunde. Und wenn ein Psychologiebuch heute etwas taugt, ja, dann ist es in dieser Richtung. Und diese Wahrheiten, die sind einfach fantastisch. Und ich möchte es einmal sagen, der weiseste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat, war der König Salomo, und jetzt gibt es noch einen Weiseren. Und das ist Jesus. Er hat ja gesagt, da ist mehr als Salomo. Aber das war ein ganz Weiser. Er hat auch um Weisheit gebetet. Er wollte sein Volk weise leiten und führen. Und dann hat Gott ihm alles geschenkt, Reichtum und Weisheit und ein langes Leben. Er hatte alles bekommen dann von diesem wunderbaren Gott. Und Freunde, dieser Mann, dieser Salomo, der hat, ich wiederhole, 3000 Sprüche geredet und hat noch von einigen etwas mitgenommen. Ganz wichtige Wahrheiten. Und ich möchte das einmal lesen, Freunde, was da steht. Da ist nämlich die Rede, Freunde, von diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der aufsteigt und niederkommt und alles Mögliche. Und meine Freunde, dann steht da noch, dass dieser einen Sohn hat. Einen Sohn. Ich meine, es ist im 30. Kapitel, Sprüche 30. Da steht im Vers 4, wer fährt hinauf gen Himmel und herab? Wer fasst den Wind in seine Hände? Wer bindet die Wasser in ein Kleid? Wer hat alle Enden der Welt gestellt? Also das ist klar. Das ist klar, das ist Gott. Aber Freunde, jetzt fragt er, wie heißt er? Und er geht weiter und sagt, und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Also wir haben den Schöpfer Himmels und der Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und der Erde. Und das ist hier dieser Gott, der alles da in seinen Händen hat, alles erschaffen hat, alles ins Dasein gerufen hat, meine lieben Freunde. Wie heißt er? Das ist dieser Jahwe, dieser Elohim. Aber meine Freunde, jetzt steht da, wie heißt sein Sohn? Freunde, dieser Gott hat einen Sohn. Und das habe ich da diesem Doktor der Theologie, diesem Rabbiner gesagt. Und irgendwie, es war interessant, er konnte ja gegen dieses Bibelwort im Alten Testament doch mit mir nicht diskutieren. Es steht da, wie heißt dein Sohn? Weißt du das? Und ich frug, wissen Sie das? Ich weiß es. Das ist Jesus von Nazareth, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist so etwas Wunderbares. Aber ich will zurück zu meinem Thema, Freunde. Also, wir haben zusammen den Psalm 110 gelesen. Und ich habe euch gezeigt, im Vers 1 haben wir die zwei Herren, den Vater und den Sohn. Interessanterweise kommt dieser Melchisedek im Neuen Testament vor. Und zwar in einem ganz besonderen Brief. Es ist der Hebräerbrief, Freunde. Hochinteressant, mit apostolischer Wahrheit, ganz wunderbaren göttlichen Offenbarungen. Der Hebräerbrief, ich möchte ihn euch sehr empfehlen, einmal ganz zu lesen, wisst ihr. Nicht nur das Fettgedruckte oder am Anfang und dann am Ende und irgendwie vielleicht angestrichenes, sondern so einen Brief einmal von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende zu verinnerlichen. Das ist dann interessant. Ich schlage hier in diesem Brief das 5. Kapitel auf. Hebräerbrief, Kapitel 5. Und hier lese ich die Verse 5 und 6. Kapitel 5. Weil wir, ich lese jetzt von Vers 1 an, das ist interessant, diese Einteilung der Kapitel, die sind manchmal ein bisschen verschieden. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der zum Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist, allenthalben, in allem, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum, deshalb, lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit. Eine andere Übersetzung sagt, mit Freimütigkeit. Mit freiem Mut, lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Denn ein jeglicher hoher Priester, ich komme jetzt hier zum Kapitel eigentlichen 5, oben ist auch 5 gewesen, aber jetzt geht es weiter, 5,1. Denn ein jeglicher hoher Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird gesetzt für die Menschen gegen Gott, auf dass er opfere Gaben und Opfer für die Sünden. Der da könnte mitfühlen mit denen, die da unwissend sind und irren, weil er auch selbst umgeben ist mit Schwachheit. Darum muss er auch gleich wie für das Volk, also auch für sich selbst, opfern für die Sünden. Und meine lieben Freunde, das ist jetzt der hohe Priester der Leviten, Aaron, die hohen Priester aus dem levitischen Stamm, die durften einmal am großen Yom Kippur, das ist der große Versöhnungstag, ein einziges Mal in das Allerheiligste. Dort war die Bundeslade. Sie kamen mit dem Blut des Opfertiers und dann haben sie siebenmal dieses Blut auf diesen Gnadenstuhl, diesen Gnadenaltar gesprengt, Freunde. Und das war eine ganz, ganz gewaltige Sache. Stellt euch mal vor, wir wissen das über die Geschichte und so weiter, über alles Mögliche. Meistens lag der da und sie hatten ihn angebunden am Bein, dass wenn irgendetwas ist, dass sie ihn zurückziehen konnten. Dieses Allerheiligste war etwas ganz Heiliges. Und der hohe Priester durfte ein einziges Mal im Jahr da hinein. Und jetzt lese ich hier weiter, Freunde. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird berufen von Gott, gleich wie Aaron. Jetzt plötzlich steht hier gleich wie Aaron. Also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hoher Priester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wo steht das, Freunde? Das steht im Psalm 2. Stellt euch mal vor, in diesem fantastischen Hebräerbrief wird der Psalm 2 zitiert, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und jetzt lese ich weiter, wie er auch am anderen Ort spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Jetzt sind wir wieder bei diesem mysteriösen Melchisedek. Und dieser Jesus Christus, Freunde, im Psalm 2 steht, heute habe ich dich gezeugt. Der ist jetzt ein Priester, ein hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Und er hat in den Tagen des Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen, und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Von was ist hier die Rede? Meine Lieben, von Gethsemane. Wisst ihr, als er dort mit seinen Jüngern war, dann hat er gesagt, kommt mit, und dann hat er noch die drei Lieblingsjünger mitgenommen noch, und einen Steinwurf weiter ging er ganz allein. Und dann hat er dort gerungen, meine lieben Freunde. Und er wurde ausgepresst. Stellt euch mal vor, sein Schweiß wurde wie Blut. Wie eine Olive, Freunde. Es war ja dort in diesem Ölberg. Und er rang mit dem Tod und mit dem Teufel. Und die wollten ihn dort schon erledigen, schon fertig machen. Er sollte nicht ans Kreuz. Und deshalb hat er hier geschrien, ich muss euch das noch einmal lesen. Er wurde nämlich erhört, meine lieben Freunde. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen. Und jetzt pass auf. Und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Glückseligkeit, genannt von Gott, stellt euch mal vor, ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedek. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Melchisedek. Das ist wirklich hochinteressant. Freunde, ich möchte jetzt weiterfahren. Ich möchte jetzt in diesem Hebräerbrief einmal in das Kapitel 6. Und hier lese ich nur einen Teil vom Vers 18. Kapitel 6 und jetzt ein Teil von Vers 18. Da ist die Rede jetzt vom starken Trost, in die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung. Da ist jetzt von Hoffnung die Rede. Welche wir haben, diese Hoffnung, Vers 19, als einen sicheren und festen Anker. Und ich frage dich heute Abend, kennst du diesen Anker? Ich habe hier in meine Bibel hineingeschrieben, Hoffnung, mein Anker hält. Also hier Hoffnung, welche wir haben, diese Hoffnung, als einen starken und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, hineingeht in das Inwendige des Vorhangs. Jetzt haben wir den Tempel, meine lieben Freunde. Und da haben wir den riesigen Vorhof. Da haben über 400.000 Menschen Platz gehabt. Und dann nachher die Stufen und dann kommst du weiter ins Heilige. Da dürfen die Priester rein. Und dann kam dieser unwahrscheinliche Vorhang. Und der trennte dann jetzt das Heilige vom Allerheiligsten. Und als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gerufen hat, es ist vollbracht, wurde dieser Vorhang zerrissen, von oben nach unten, Gott hat ihn zerrissen. Seit diesem Moment hast du Zugang im Namen Jesu zu diesem Gott, dem du Abba sagen darfst, lieber Vater, im Namen Jesu. Der Vorhang ist zerrissen, meine Lieben. Stellt euch mal vor. Welche wir haben, also diese Hoffnung, als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, dahin der Vorläufer für uns eingegangen. Jesus, jetzt sind wir im Vers 20, Jesus, ein hoher Priester geworden, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Freunde, geworden in Ewigkeit. Ein hoher Priester für die Ewigkeit. Freunde, stellt euch mal vor, und ich habe euch gezeigt in der Offenbarung, dass wir durch ihn zu Priestern und Königen gemacht werden. Er, der einmalige hohe Priester für ewig. Und wir dürfen Könige und Priester werden und mit ihm regieren 1000 Jahre, Freunde. Priesterkönig, das ist unser Beruf dann, mit ihm zusammen. Er, der ewig Seiende, der ewige Priester, hohe Priester nach der Weise Melchisedeks. Der König der Gerechtigkeit. Und das war der noch mehr, dieser Melchisedek, der König von Salem. Und Jesus, meine lieben Freunde, wird Jerusalem, Jerusalem zur Hauptstadt der ganzen Welt machen. Und die Delegationen werden kommen an jedem Laubhüttenfest. Das lesen wir im Propheten Zacharia Kapitel 14. Sie kommen und sie wollen anbeten und sie haben gehört, Gott ist bei diesen Juden und sie wollen hinkommen, Freunde. Gott wird sie herzusegnen. Er braucht keine Armeen, um die herumzuholen, sondern sie kommen, sie suchen. Dieses Millennium ist auch etwas Interessantes, was ganz Gewaltiges. Also er ist, meine Freunde, der ewige geworden, der Priester, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und im Kapitel 7 geht es jetzt noch weiter. Im Kapitel 7 lese ich einmal die Verse 2 und 3. Ich bin immer noch im Hebräerbrief. Welchem auch Abraham, und jetzt hier steht nicht mehr Abram, sondern Abraham, er ist der Vater einer ganzen Menge geworden. Und jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen nicht, wer es war, ich weiß aber, wer diesen Brief diktierte, wer diesen Brief inspirierte, das ist der Heilige Geist, welchem auch Abraham gab den Zehnten aller Güter. Aufs Erste wird er, dieser Melchisedek, verdolmetscht, übersetzt, ein König der Gerechtigkeit. Danach aber ist er auch ein König Salems. Das ist ein König des Friedens. Meine lieben Gotteskinder, er ist der Friedefürst. Und erst wenn Jesus kommt, wird der Friede da sein. Es kann nicht Friede werden, bis dieser Erdenkreis, diese Welt zu seinen Füßen liegt, Freunde. Bis er endlich dann das Zepter in der Hand hält. Der Friedefürst, ein König Salems, das ist ein König des Friedens. Und jetzt wird es interessant. Jetzt steht im Vers 3, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht. Was soll ich sagen? Ich könnte hier auch sagen, ohne Geschlechtsregister. Ich wiederhole noch einmal Vers 3. Ohne Vater, ohne Mutter. Und jetzt plötzlich diejenigen, die meinen, ja, das war Jesus selber. Da können wir sagen, nein, das ist nicht der Fall. Denn Jesus hatte eine Mutter. Das war die Maria. Hier steht, ohne Vater, ohne Mutter. Ohne Geschlecht. Und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und jetzt pass auf, er ist aber verglichen dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Er ist also ein Typus des Christus, des hohen Priesters in alle Ewigkeit. Und dieser hohe Priester im Neuen Bund ist Jesus Christus, ein hoher Priester nach der Weise des Melchisedeks. Ewig, der Ewigseiende. Noch Ende des Lebens. Er ist aber verglichen, ein Typus also, dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ich will zum Schluss kommen, meine Lieben. Ich habe mich jetzt entschieden, doch noch den Psalm 2 einmal aufzuschlagen. Das sind Tiefen. Wisst ihr, der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit. Und hier im Kapitel 2, da lesen wir etwas so Hochinteressantes, dass wir nur staunen. Jesus ist der ewige Sohn. Kapitel 2. Ich lese das zum Schluss. Warum toben die Nationen? Und die Völker reden so vergeblich. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn, und jetzt pass auf, und seinen Gesalbten. Jetzt haben wir wieder zwei. Wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande. Und von uns wegwerfen ihre Seile. Und jetzt passt auf, Vers 4. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihr. Und der Herr spottet ihr. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Aber, in Anführungsstrichen jetzt hier, aber, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Zion. Ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Heische von mir, verlange von mir. so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Ist das nicht gewaltig? Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht, Ehrfurcht. Wir haben gestern gesprochen und ein Bruder, der hat auf die Ehrfurcht hingewiesen, die heute nicht mehr da ist, kaum mehr. Die Ehrfurcht vor Gott. Man behandelt Gott wie einen Kumpel, der sowieso alles vergibt. Das ist ja sein Beruf, alles zu vergeben, Freunde. Wir haben einen gnädigen Gott, aber er ist auch ein Richter. Und wir wollen da sein für ihn. Er hat, dieser Jesus, uns zum Salz gemacht und zum Licht. Und wir gehören in diese Welt hinein. Und wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und dann wird's wunderbar. Ich will weiterlesen. So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Und jetzt komme ich zum Vers 12. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Küsset den Sohn. In diesem wunderbaren Psalm 2 ist vom Sohn die Rede. Meine Freunde, und das ist jetzt, was ich noch fragen möchte. Was bedeutet dir der Sohn? Küsset den Sohn. Hast du ihn lieb? Er ist für dich gestorben. Und den Jünger fragt er: Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Beim dritten Mal wird er traurig, denkt, dass er ihn dreimal verleugnet hat. Du, es geht um die Liebe zu Jesus, zu diesem hohen Priester in alle Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und im Psalm 2 sehen wir, wie der Sohn da ist plötzlich, der ewige Sohn, der Seiende. Und da steht: Küsset den Sohn, dass ihr nicht umkommt auf dem Wege. Du und ich, wir sind unterwegs dem Ziel entgegen. Und ich freue mich heute Abend, dass ich diesen Jesus haben darf, als den großen, ewigen, hohen Priester für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten, nach der Weise des Melchisedek. Und er hat dich und mich gemacht, in seinem kommenden Reich, im tausendjährigen Reich, zu Priestern und Königen, Freunde. Und wir werden mit ihm regieren, 1000 Jahre. Was für eine Zukunft haben wir doch. Und dafür können wir nur loben und danken. Und Gottes Kinder, das ist mein letztes Wort jetzt: Küsset den Sohn. Hast du mich lieb? Eine größere Liebe gibt es nicht, als wenn ein Freund sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat er getan. Er hat uns zu Freunden erkoren. Der hohe Priester in alle Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und jetzt wollen wir ihn erwarten, Freunde. Maranatha, Jesus kommt. Amen. Vater im Himmel, ich lobe dich und ich preise dich. Ja, du hast einen Sohn. Und dieser Sohn hat einen Namen, das steht sogar in den Sprüchen. Und wir kennen den Namen, es ist der Name über alle Namen. Es ist der Name Jesu. Ich preise dich. Und ich danke dir jetzt für diesen heutigen Abend. Es ist der letzte in diesem Jahr. Herr, gib Gnade. Begleite ein jedes, Herr. Hilf uns, in dieser Endzeit, dass wir dranbleiben. Ach, dass wir als Gerettete Retter Sinn haben und unser Zeugnis geben von unserem Heiland, von unserem ewigen hohen Priester nach der Weise Melchisedeks. Amen.